Dann lassen Sie uns zu Beginn des Nachmittags noch mit Gott sprechen und ihn um seinen Beistand bitten. Allmächtiger Herr, wir danken dir dafür, dass du uns diesen Tag schenkst, dass wir in Freiheit dein Wort miteinander studieren und verkündigen dürfen. Und dass du der Allmächtige bist, der über unserem Leben wacht und unsere Zukunft kennt. So bitten wir dich jetzt auch, gib uns allen nach dieser Mittagspause wieder neue Kraft, neue Konzentration. Herr, dass wir nicht nur unser Programm abarbeiten, sondern dass wir wirklich in deinem Wort dir begegnen und dass es unser Leben so verändert, wie du willst. Wir bitten dich, behüte auch die Kinder in ihrem Programm. Lass uns alle gestärkt und gesegnet sein durch dich, den wir anbeten. Amen. Bruder Wunderlich hat ja immer eine sehr ermutigende Art. Sagst du mir gerade, ich bin jetzt gespannt in der müden Zeit. Ich hätte höchstens zurückdrohen können und sagen, warten Sie erstmal ab, was abends wird. Ne? Aber bei Bruder Wunderlich kann man auch nicht einschlafen, das verspreche ich Ihnen schon jetzt, sodass wir durchhalten werden. Teil 2, Zeichen, Werke und Worte, der Beginn des öffentlichen Dienstes Jesu. Werner de Boer schreibt in seinem Buch über Jesus: In dem entlegenen Weltwinkel Palästinas lebte ein junger jüdischer Handwerker. Nach einer stillen Jugendzeit tritt er öffentlich in seinem Volke auf. Er redet, er gewinnt umwandelnden Einfluss auf Menschen, er tut erstaunliche Dinge. Er erregt wachsende Ablehnung, ja Hass, in den maßgeblichen Kreisen seines Volkes. Er wird verhaftet, er wird der römischen Besatzungsmacht ausgeliefert, ohne dass seine Anhänger ernsthaften Widerstand wagten. Er stirbt ausgestoßen, verlassen den grauenhaften Verbrechertod am Kreuz. Und dann wird dieser, in Anführungsstrichen, tote Mann unwahrscheinlich lebendig. Er beginnt aus dem Weltwinkel Palästina eine Wirksamkeit, die immer weiter und weiter in alle Welt geht und nun schon über 1900 Jahre andauert. In allen Erdteilen kennt man Jesus. Immer neu bezeugen Menschen aller Art, jeder Rasse, jedes Bildungsgrades, dass sie in ihm ihr eigentliches Leben fanden. Ungezählte stehen in einer ganz persönlichen, liebenden Verbindung mit ihm. Tausende haben bis in unsere Tage für ihn ihr ganzes Dasein eingesetzt und Leiden und Tod für ihn auf sich genommen. Erstaunliche Tatsachen, aber nicht zu bestreiten. Wer ist dieser seltsame Mann? Wer ist Jesus? Auf diese Frage werden wir heute Nachmittag eine weitere Antwort suchen. Wir haben das Vorrecht und die Zeit, die ersten Tage des öffentlichen Wirkens von Jesus Christus genauer anzusehen. Das ist auch unsere Überschrift und Sie sind wieder eingeladen, das Ganze zu verfolgen mit Ihrem diesmal güldenen Zettel. Und finden Sie in der Mappe, wenn Sie ihn finden, der Beginn des öffentlichen Dienstes Jesu. Und mit Johannes 2 öffnen wir jetzt dieses spannende neue Kapitel und diese Phase des Lebens Jesu, die wird uns bis heute Abend noch, auch wenn es dann um Johannes 4 geht und die Frau am Brunnen, bis heute Abend noch bewegen. Und wir fragen so nicht nur aus historischem Interesse, sondern wir fragen auch mit der von Werner de Boer angetippten Frage, wie steht es um meine persönliche Beziehung zu diesem Jesus Christus? Diese Frage läuft in den Berichten des Johannesevangeliums immer mit. Und nun ist interessant, das erste Ereignis, bei dem Jesus seine Ausnahmestellung, wenn Sie so wollen, beweist, das ist nur ausgerechnet eine Hochzeit. Heute Vormittag hatten wir gewissermaßen die Weihnachtsgeschichte des Johannesevangeliums studiert. Wir hatten gesehen, welche Akzente Johannes im Hinblick auf die erste Phase des Lebens und Wirkens Jesu hervorhebt. Wir hatten gesehen, dass er ganz weit zurückgeht, noch hinter den Schöpfungsbericht zurück und deutlich macht, wie Jesus vor aller Welt da war, an der Schöpfung selbst beteiligt gewesen ist. Präexistent. Und dann haben wir einen großen Sprung gemacht und gesehen, wie nach etwa 30 Jahren das Präludium seines Dienstes angestimmt wurde, wie er die ersten Jünger sammelt, wie Johannes der Täufer, sein Vorläufer, auf Jesus hingewiesen hat. Und jetzt, heute Nachmittag, werden wir sehen, wie Jesus seinen Dienst beginnt. Fast beiläufig, möchte man sagen. Zunächst sieht alles nach einer ganz normalen Familienfeier aus. Dort in Kana befinden wir uns etwa 14 Kilometer nördlich von Nazareth, wo die Familie lebte. Also, damit Sie sich vorstellen können, ich hoffe, das ist trotz der Sonne, die wir keineswegs vertreiben wollen, erkennbar. Hier, Nazareth, 14 Kilometer nördlich, Kana. Dort fand die Hochzeit statt. Vielleicht Verwandte von Maria, wir wissen es nicht. Einen jungen Mann, der in Kana zu Hause war, hatten wir ja heute Vormittag schon kennengelernt, nämlich den Nathanael. Sie erinnern sich, er war Jesus begegnet auf dem Weg von Jerusalem zurück in Nordisrael. Und dabei hatte Nathanaels Leben eine völlig neue Wendung bekommen, obwohl er erst sehr skeptisch Jesus gegenüber gewesen war. Und dann hatte er begriffen, er war überführt worden, der ist wirklich der Christus, der verheißene Messias, der Sohn Gottes. Und jetzt gehörte er mit zum Jüngerkreis, zu den Pionieren der ersten Stunde. Andreas, Petrus, Johannes, Philippus, Nathanael. Und die ersten Worte von Johannes 2 erinnern uns nochmal an diese Begegnung vor 2 Tagen. Da heißt es nämlich, und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana. Am dritten Tag bezieht sich auf Johannes 1, 43. Das war der Tag, an dem Jesus nach Galiläa gehen will und dort erst Philippus trifft und dann später auch Nathanael. Darauf bezieht sich das. Das war die letzte Zeitangabe. Johannes 1, 43. Und Johannes 2, 1 sagt jetzt, und am dritten Tag, also danach, war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da, Jesus aber und sein Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Es beginnt also alles ganz harmlos. Allerdings waren Hochzeiten in Israel nie ganz harmlos, das war oft ein gesellschaftliches Großereignis, man feierte nicht nur 1 oder 2, nicht nur 3 oder 4 Tage, man feierte normalerweise eine ganze Woche. Und da konnte es natürlich schon mal passieren, dass den Gastgebern der Wein ausging. Das war auch eine Kostenfrage natürlich. Wir wissen nicht, als Jesus dort ankommt, wie viele Tage die Feier schon im Gange ist. Das wird nicht gesagt. Als Jesus dann dabei ist, nimmt ihn aber irgendwann seine Mutter mal auffällig zur Seite, unauffällig zur Seite, wie das Mütter so manchmal zu tun pflegen, und weiht Jesus in das Problem der Gastgeber ein. Sie sagt nämlich, Vers 3, und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, wir haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist nicht nur für Maria, sondern auch für uns überraschend zunächst, wie Jesus hier reagiert. Man könnte auch als Überschrift über diesen Abschnitt Johannes 2, 1 bis 11 setzen, der überraschende Jesus. Und das ist unser erstes Kapitel, das erste Zeichen, Hochzeit zu Kana, Kapitel 2, 1 bis 11. Und da haben wir unter A, 1a zunächst die Erwartung Marias. Es ist, denke ich, klar, was Maria mit dieser verstohlenen Bemerkung bezweckt. Sie will, dass Jesus eingreift. Sie haben kein Wein mehr, tu was. Und die Tatsache, dass sie ihm das so sagt, beweist, sie weiß etwas von der Macht Jesu. Das hat sie schon begriffen. Und sie erwartet jetzt, er wird etwas tun. Vielleicht, so sagen manche Ausleger, das ist aber nur eine Vermutung, das sagt der Text nicht, hat Maria sogar schon mehr begriffen und hofft, dass Jesus die Gelegenheit nutzt, um eine öffentliche Proklamation hier erklingen zu lassen. Vom Alten Testament wusste man nämlich, dass wenn der Messias sein irdisches Reich aufrichtet, wenn der Segen des großen Reiches hier auf dieser Erde, des tausendjährigen Reiches kommt, dann würden auch die Leute Wein in Fülle genießen können. Das können Sie zum Beispiel finden in Jeremia 31, Vers 12. Jeremia 31, Vers 12, da heißt es, sie werden kommen und auf der Höhe des Zion jauchzen und sich freuen über die Gaben des Herrn, über Getreide, Wein, Öl und junge Schafe und Rinder. Das ist ein Beleg. Ein weiterer findet sich in Amos 9, Vers 13 und 14. Amos 9, Vers 13 und 14. Da sagt Gott, dass er die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten wird. Und dann heißt es in Vers 13, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man zugleich ackern und ernten, zugleich keltern und säen wird. Und die Berge werden von süßem Wein triefen und alle Hügel werden fruchtbar sein. Möglicherweise spielt diese Erwartung bei Maria mit. Jetzt wäre doch eigentlich die passende Gelegenheit, so ein messianisches Zeichen, und sei es auch nur im Vorgriff auf das, was kommen soll, zu setzen. Aber Marias Erwartung wird enttäuscht. Und zwar auf eine Art und Weise, die sie zunächst irritieren muss. B, die unerwartete Reaktion Jesu. Er spricht zu ihr: Was geht dich an, Frau? Was ich tue, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Diese Redewendung war in Israel eine bekannte Formel. Und sie drückte aus, zwischen dir und mir besteht eine prinzipielle Distanz. Von daher ist die alte Luther-Übersetzung vom Sinn her gar nicht so falsch, wenn Luther übersetzt, was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist nicht unhöflich. Frau steht da, die höfliche Anrede, aber interessanterweise sagt Jesus hier auch nicht Mutter in dieser Situation. Jesus macht deutlich, es sind zwei unterschiedliche Ebenen hier. Wir sind nicht auf einer Ebene. Das entscheidende Verhältnis zwischen Jesus und Maria, und das muss er ihr in dieser Situation klar machen, und das war sicherlich auch schmerzlich für sie, obwohl das nicht neu war, das entscheidende Verhältnis zwischen Jesus und Maria ist nicht das Verhältnis von Mutter und Sohn, sondern von Mensch und Gottes Sohn. Und deswegen sagt Jesus hier auch Frau und nicht Mutter. Jesus ist Gottes Sohn, Maria ist Gottes Geschöpf, ist Mensch, ist sündig. Und Jesus hat allein auf den Vater im Himmel zu hören, auch in dieser Situation. Und ich glaube, dass bei Maria in dieser Situation, das kann eigentlich gar nicht anders sein, wieder die Erinnerung an dieses Erlebnis hochkam, das sie mit dem 12-jährigen Jesus gehabt haben. Sie erinnern sich daran, da waren sie beim Passafest zusammen gewesen und auf dem Rückweg merken sie plötzlich, wo ist Jesus? Er ist verschwunden, er ist nicht da, und sie suchen ihn voller Sorge, und dann finden sie ihn, wie er dort im Tempel sitzt, der 12-Jährige, und theologische Fachgespräche führt, und sie sagen, Mensch, wir haben dich mit Schmerzen gesucht. Und Jesus antwortet dann in Lukas 2, Vers 49, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Da hat Jesus auch schon diese exklusive Zuordnung vorgenommen. Ich gehöre zu dem lebendigen Gott. Er ist mein Vater. Er ist meine Heimat. Und das war für Maria sicherlich nicht einfach zu schlucken und zu akzeptieren. Und auch jetzt muss sie erkennen, Jesus tritt ihr in erster Linie als der Messias gegenüber. Sie darf ihn bitten, aber dann muss sie abwarten, welchen Zeitpunkt Jesus für den richtigen hält, um einzugreifen. Und das ist im übertragenen Sinne ja auch oft unsere Situation. Wir bitten, wir sehen ein Anliegen, wir sehen eine Not und sagen, Herr, bitte hilf. Und Jesus sagt uns, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Manchmal lässt der Herr uns lange warten, bis er bestimmte Fragen, Nöte, Sorgen sichtbar, spürbar beantwortet. Wir dürfen felsenfest darauf vertrauen, dass er sofort hört, was uns bewegt. Dass er jederzeit die Kontrolle über unsere Situation behält. Das hat er versprochen in seinem Wort. Aber oft geht es uns auch so wie Maria hier, dass wir warten müssen, wobei sie ja gar nicht mal so lange dann warten musste, bis Jesus wirklich eingegriffen hat. Und in diesem Warten lernen wir Vertrauen. Und Maria hat dieses Vertrauen, sie weist extra die Diener dort an, also wenn er euch was sagt, dann macht das. Sie rechnet damit, er wird was tun zu seiner Zeit. Und dann lenkt der Bericht unseren Blick auf diese 6 riesigen Wasserkrüge in Vers 6. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und es gingen in jedem 2 oder 3 Maße. Das ist also mehr als das Maß beim Oktoberfest. Ein Maß hier sind 40 Liter. Das können Sie jetzt ausrechnen. Wenn in ein bis zu 3 Maß reingehen, sind das 40 mal 3, also 120 Liter in einem solchen Pott. Und 6 davon stehen dort. Also haben wir um die 720 Liter, also 2 bis 3 Maß zwischen 600 und 700 Liter Wein auf einen Schlag. Das sind die nackten Zahlen. Jesus lässt diese Krüge mit Wasser füllen, möglicherweise aus hygienischen Gründen. Dass neues Wasser reinkommt, die standen da für die rituellen Waschungen, für die Reinigung. Das war eine fromme jüdische Familie. Und dann weist er den Speisemeister folgendermaßen an. Vers 7, Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge und sie füllten sie bis oben an und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten, die das Wasser geschöpft hatten, damit hier die Zeugenfrage geklärt ist, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie dann betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Der Speisemeister ist völlig perplex über die Qualität dieses Weines und er ist von daher auch ein unverdächtiger Zeuge. Nun muss man diese Formulierung hier klären, das ist etwas missverständlich, wenn sie betrunken wären. Also als ob dann dort so ein Weingelage bei der Hochzeit veranstaltet worden wäre und die Leute schon halb auf ihren Stühlen liegen statt sitzen würden. Aber so muss man sich das nicht vorstellen. Im Übrigen nur mal in Klammern, die Bibel verharmlost das Alkoholproblem überhaupt nicht. Jesus hat selbst gesagt in Lukas 21, 34, hütet euch davor, dass eure Herzen beschwert werden mit Fressen und Saufen. Also die Bibel verharmlost hier nicht das Alkoholproblem. Was beschreibt Vers 10? In Vers 10 beschreibt der Speisemeister in launigem Ton eine allgemeine Sitte. Er beschreibt halt, wie es oft so läuft. Er sagt, normalerweise kommt erst der gute Wein und wenn sie dann nicht mehr so konzentriert sind, dann wird der andere hinterhergereicht. Er sagt nicht, dass das auf dieser Hochzeit so ist. Das war eine religiöse jüdische Familie. Maria hätte in solchen Kreisen bestimmt nicht verkehrt. Aber das ist die Grundregel. Man gibt erst den Guten. Und für alle, die das nun mitbekommen, ist dieses Ereignis ein erster Ausweis der besonderen Macht Jesu. Und zwar seiner souveränen Macht über die Schöpfung. Was wir in Kapitel 1 über Jesus den Schöpfer gehört haben, das wird jetzt hier am Beispiel, am Exempel nachgewiesen. Er ist der souveräne Herr auch über die Schöpfung. Und Johannes fasst das theologische Ergebnis dieses Tages in einem Satz zusammen. Es ist wirklich sehr hilfreich, wie der Apostel uns immer wieder an die Hand nimmt, uns eine gültige Erklärung und Definition dessen gibt, was dort geschieht, sodass wir richtig verstehen, was gemeint ist und was wir auch daraus lernen sollen. Er sagt, Vers 11, das ist das erste Zeichen, das Jesus getan hat, geschehen in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Es ist interessant, dass hier steht das erste Zeichen, das heißt, es werden weitere folgen und dieses Zeichen soll was zeigen? Es soll die Doxa Jesu, seine göttliche Macht, seine Herrlichkeit, seine Größe, in diesem Fall seine Souveränität als Schöpfer sinnenfällig demonstrieren. Und ich habe Ihnen hier mal eine Tabelle aufgeführt. Im Johannesevangelium werden 7 Zeichen Jesu plus ein weiteres angegeben. Es wird Wasser zu Wein gemacht. Ein königlicher Beamter geheilt, ein Lahme geheilt, das werden wir morgen Vormittag im Gottesdienst untersuchen, dann die Speisung der 5000, Jesu Wandel auf dem Wasser, Jesu Heilung eines Blinden, Jesu Auferweckung des Lazarus. Und dann kommt die Bilanz in Kapitel 20, Vers 30, 31, Jesus hat noch viel mehr getan, aber diese sind aufgeschrieben, damit ihr die richtigen Schlüsse draus ziehen könnt. Und dann kommt noch nach dieser Bilanz ein weiteres, ein Zusatzzeichen gewissermaßen im Epilog, dieser erneut wundersame und wunderbare Fischfang der Jünger nach der Auferstehung. Und dieses hier, sagt jetzt Johannes, war das erste Zeichen. Und es steht interessanterweise nicht nur da, das war das erste Wunder, sondern es war das erste Zeichen. Und damit ist gleichzeitig gesagt, welche Funktion dieses Wunder hat. Das Wunder hat die Funktion eines Zeichens. Daher auch unser Sprichwort, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Es kommt daher. Schon im Alten Testament war das ein feststehender Begriff, Zeichen und Wunder. Die Wunder sollten Zeichen sein. Sie sollten nicht nur einfach spektakulär irgendetwas demonstrieren, sondern sie sollten, hier in diesem Fall Jesus, der dieses Wunder tat, autorisieren, ausweisen, in seiner Macht bestätigen. Darum ging es. Und wer sich über diese Frage von Zeichen und Wunder etwas ausführlicher informieren will, aber trotzdem in relativ übersichtlicher Form, der kann einen Aufsatz, den ich vor einigen Jahren mal dazu geschrieben habe, Zeichen und Wunder der apostolischen Zeit, Maßstab für heute, Fragezeichen, das auf dem Büchertisch erwerben. Da ist also der ganze Zusammenhang nach der Frage von Zeichen und Wundern auf 18 Seiten mal dargestellt. Und hier sehen wir bei den Jüngern eine interessante Folge. Hier steht, sie sahen das und sie glaubten. Sie glaubten. Und wenn das Johannesevangelium vom Glauben spricht, dann müssen wir immer sehr genau hingucken, weil der Begriff Glauben in ganz vielen verschiedenen Bedeutungen vorkommt.
Manchmal geht es um wachsenden Glauben, um aufkeimenden Glauben, es geht um oberflächlichen Glauben. Der Begriff kann für all diese unterschiedlichen Facetten und Kategorien von Glauben stehen. Und deswegen müssen wir jedes Mal vom Zusammenhang her sehr genau hinsehen, was ist hier eigentlich gemeint. Und hier ist gemeint, das Vertrauen zu Jesus wird fester. Sie hatten ja schon angefangen, ihn als den Sohn Gottes anzuerkennen. Aber jetzt sehen Sie dieses Zeichen. Es ist eine Bestätigung seiner Schöpfermacht und das Vertrauen zu Jesus wächst. Und man fragt sich natürlich, was ist mit den anderen, die auf dieser Hochzeit waren? Was ist mit denen passiert? Was haben die gesagt? Hier ist erstmal nur von den Jüngern die Rede. Und der Evangelist lässt uns gar nicht viel Zeit, über diese Frage nachzudenken. Er nimmt uns sofort wieder mit auf die Reise, auf die nächste Reise. Denn es geht jetzt weiter von Kana nach Kapernaum. Also das war nun wirklich eine kurze Reise. Von Kana nach Kapernaum, hier noch näher am See Genezareth gelegen. Da hatte Petrus ja dann in der Zwischenzeit sein kleines Fischereigeschäft eröffnet, einen kleinen mittelständischen Betrieb. Und auch dort bleibt Jesus nicht lange, denn das Passafest naht. Vers 12, danach ging Jesus nach Kapernaum, seine Mutter, seine Brüder, seine Jünger, sie blieben nicht lange. 13, und das Passafest der Juden nahte und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Wenn es nach Jerusalem geht, steht meistens hinauf. Warum? Weil Jerusalem 750 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Und der See Genezareth, wo sie vorher waren, liegt etwa 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Also nach Jerusalem geht es immer hinauf. Und hier wird Jesus dann seine erste öffentliche Kontroverse anzetteln. Zweitens also die Reinigung des Tempels. Und das Passafest der Juden war nahe. Vers 13. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler samt den Schafen und Rindern und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, nämlich im Psalm 69, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Das erste, was wir hier sehen, ist Jesu Eifer für den Tempel. Für Pilger, die einen weiten Weg hatten, war es ein besonderer Service, der dort im Tempelbezirk angeboten wurde. Das muss nicht unbedingt im Tempelgebäude gewesen sein, aber im Bereich des Tempels, der offiziell dazugehörte. Und zwar konnten die Leute die Opfertiere direkt vor Ort kaufen. Sie mussten sie also nicht bei einer weiten, beschwerlichen Reise mittransportieren, hätte ja sonst was passieren können, sondern sie konnten alle Opfertiere, die sie dann vor Ort benötigten, auch vor Ort erwerben. Und darin lag die Chance der Händler. Ganz klar. Die arbeiteten zum Teil eng mit der Priesterschaft zusammen, vor allem den Sadduzäern. Da gab es also eine ganz gute Gewinnspanne. Auch die Sadduzäer haben an diesem Geschäft verdient. Und da kam noch was dazu, die Priester hatten ja auch die Macht, Opfertiere zurückzuweisen. Also vielleicht hatte sich da so ein armer Landwirt geplagt und ein bestimmtes Tier mitgebracht, mitgeschleppt über die weite Strecke hinweg. Und dann konnte der Priester sagen, na, ist nicht so ganz in Ordnung. Ja, du musst hier leider nochmal Nachschub kaufen. Und so hat man den Eindruck, wenn man manches liest, dass die Hand in Hand gearbeitet haben. Und nicht schlecht abkassierten bei dieser Gelegenheit. Sie haben es also ausgenutzt. Und dann gab es noch eine zweite Gruppe von Profiteuren, die hier erwähnt werden. Das waren die Geldwechsler. Normalerweise muss ein Jude einmal im Jahr die Tempelsteuer bezahlen. Und viele erledigten das beim Passafest. Dann waren sie sowieso schon da, haben die Tempelsteuer bezahlt. Nur, die Tempelsteuer konnte man nicht einfach mit griechischen oder römischen Münzen bezahlen, sondern man brauchte tyrische Münzen dafür. Tyrische Münzen, so kann man später dann auch in der Mishnah, dieser jüdischen Gesetzeserklärung, nochmal nachlesen. Alles Geld, von dem das Gesetz spricht, ist tyrisches Geld. Na prima. Da schlug die Stunde der Geldwechsler, ja. Da mussten die Leute hingehen, ihre griechischen, römischen oder anderen Münzen umtauschen, sich tyrisches Geld geben lassen, um dafür die Tempelsteuer zu bezahlen. Und wenn Sie mal in Bulgarien oder anderswo Geld umgetauscht haben, dann wissen Sie, dass auch daran wieder der Wechsler ganz gut verdienen kann. Und so ist das offenkundig auch praktiziert worden. Viel Spielraum für Betrug. So, und Jesus sieht das. Und er greift ein, er macht aus Stricken eine Geißel, also so eine Art Peitsche, aber nicht eine Geißel wie die, mit der ihn dann die Römer gepeitscht haben, Das war richtig brutal mit Lederstücken, die sich in die Haut eingruben, so dass das Blut spritzte. Sondern hier steht extra, er machte aus Stricken eine Geisel. Das waren wahrscheinlich die Stricke, mit denen man die Tiere angebunden hatte. Denkbar. Und trieb die Händler und die Geldwechsler jetzt raus aus diesem Tempelbezirk, raus aus dem Vorhof der Heiden. Und es ist erstaunlich, sie beugen sich seiner Autorität. Wenn Sie das hier lesen, die scheinen sich nicht groß zu wehren. Einige von Ihnen haben das Alte Testament sicher gekannt. Und im Alten Testament, da steht, wenn der Messias kommen wird, dann wird er mit dem Tempel etwas machen. Zum Beispiel in Malachi 3, Vers 1. Bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr. Oder, das war noch gefährlicher für die Händler, Sacharja 14, Vers 21. Es wird keinen Händler mehr geben im Hause des Herrn Zebaoth zu der Zeit. Da haben bestimmt manche geschaltet und gesagt, jetzt kommt's. Ein Indiz für den Messias. Und Jesus sagt, das Haus meines Vaters soll kein Kaufhaus werden. Wohlgemerkt, er kämpft nicht gegen den Tempelgottesdienst, sondern gegen die Entfremdung, gegen die Verfälschung des Tempelgottesdienstes. Und die Jünger merken das und denken an Psalm 69, wo es heißt, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Da wird eine Situation beschrieben im Leben Davids, wo David auch im Grunde genommen von vielen Freunden verlassen war, weil er für die Reinheit des Gottesdienstes im Tempel eingetreten ist. Und daran müssen jetzt die Jünger denken. Jesus eifert um Gottes Haus. Jesus eifert um den Gottesdienst. Warum? Weil falscher Gottesdienst Gott entehrt. Und weil falscher Gottesdienst den Menschen einen wichtigen Zugang zu Gott verbaut. Und Menschen verführt und leer lässt. Und ohne Gottes Wort. Und deshalb kämpft Jesus um den Gottesdienst im Tempel. Eine bewegende Situation. Und wissen Sie, das ist bis heute nicht anders. Die Umfunktionierung und Pervertierung des Gottesdienstes ist eine ganz schlimme Versuchung der Gemeinde Jesu. Wenn im Gottesdienst nicht das Wort Gottes verkündigt wird, wenn im Gottesdienst nicht Gott geehrt wird, in der Weise, wie er es will. Und wohlgemerkt, es geht hier nicht um einen formellen Traditionalismus, dass um bestimmte Liturgien und bestimmte Formen eingehalten werden müssen und nur dann der Gottesdienst ein richtiger Gottesdienst ist. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament sagen immer wieder, die ganze gute Form nützt nichts, wenn das Herz kalt bleibt und nicht dabei ist. Nicht Hauptsache das Ritual, alles andere ist egal. Das ist nicht gemeint. Sondern es geht um die rechte Anbetung Gottes, um die rechte Verkündigung seines Wortes. Und die Voraussetzung dafür ist die rechte Herzenshaltung. Darum geht's. Und wo das nicht geschieht, da geschieht nicht einfach nichts im Gottesdienst, sondern da wird Gott verunehrt und es werden Menschen verführt. Und man hat den Eindruck, dass sich der Widersacher immer wieder neue Formen und Konzepte ausdenkt, um den Gottesdienst der Gemeinde Jesu Christi zu untergraben und zu verfälschen. Zurzeit ist ein Modell von Gemeindebau und Gottesdienst besonders im Gespräch. Sie haben wahrscheinlich davon gelesen, dass sich Emerging Church nennt. Also im Sinne die immer wieder neu heraufkommende, die aufkommende Kirche. Und einer der führenden Köpfe und Sprecher dieser Emerging Church Bewegung ist Irvin Raphael McManus, der ein Buch geschrieben hat, das heißt An Unstoppable Force. Da gibt es eine deutsche Übersetzung davon, das heißt so viel wie die unaufhaltsame Kraft. Also diese Bewegung entfaltet sich wie eine unaufhaltsame Kraft. Und McManus vertritt also eine mystische Veränderung des Gottesdienstes. Er hat beispielsweise in diesem Buch auf Seite 17 gesagt, die Gemeinde Jesu auf eine gänzlich vom Wort, also vom biblischen Wort geleitete Art zu betreiben, bedeutet den Todeskuss für sie. Also wer eine Gemeinde vom Wort her leiten will, der gibt ihr den Todeskuss. Und in einem Interview mit dem Relevant Magazin sagt er, ich baue mein Leben nicht auf das Wort, sondern auf die Stimme Gottes. Meine Gemeinde, wir sind zutiefst mystisch und schämen uns nicht dafür. Worum es uns wirklich geht, ist uns mit dem Schöpfer des Universums auf einer zutiefst mystischen Ebene zu verbinden. Es ist also der Versuch, in eine direkte Verbindung mit Gott einzutreten, an seinem Wort vorbei. Ein klassisches Kennzeichen des Mystizismus. Und deswegen sagt er dann auch in seinem Buch, die Gemeinde, auf Seite 139, die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo Träumer gefördert und Visionen verwirklicht werden. wo eine geistinspirierte Vorstellungskraft freien Auslauf hat. In ihrem Vorstellungsvermögen haben sie unbegrenzte Hilfsquellen, unbegrenzte Leistungsfähigkeit und einen unbegrenzten Einflussbereich. In mancher Hinsicht sind wir in unserem Vorstellungsvermögen am meisten Gott ähnlich. Ich bin überzeugt, dass unsere Vorstellungskraft das Spielfeld Gottes ist. Ein Platz, an dem Gott uns begegnet und uns eine Zukunft zeigt, die er durch uns erschaffen kann. Wenn wir von Gott geleitet träumen, dann werden wir selbst transformiert und werden zu Urhebern der Transformation. Zitat Ende. Hier geht es also um eine ganz klare mystische Veränderung der Substanz der Gemeinde. Und dieser Ralph McManus ist also überall gern gesehen, war 2005 gefeierter Gast beim Willow Creek Kongress. Das empfehlende Wort zu diesem Buch hat Rick Warren beschrieben, der also diesen Einfluss über McManus eminent fördert, gerade auch durch viele Stellungnahmen in letzter Zeit. Und interessanterweise wird dieser Mystizismus, der von außen gewissermaßen auf uns zukommt, dann noch unterstützt durch einen immer stärkeren Mystizismus, wie ihn ja inzwischen auch etwa die Evangelische Allianz in der letzten Ausgabe ihres Magazins 1, das ist so die Hauptveröffentlichung der Deutschen Evangelischen Allianz, propagiert. Da hat sie einen Beitrag gebracht von Rick Foster. Und Rick Foster, ja genau, Rick ist so die Abkürzung. Richard Foster ist der vollständige Name, genau. Und er hat dort ganz ähnliche Töne angeschlagen, wie wir sie auch von McManus kennen. In einer seiner Hauptveröffentlichungen, jetzt nicht in diesem Beitrag für die Eins, aber an anderer Stelle, sagt er, in ihrer Vorstellungskraft erlauben sie ihrem geistlichen Körper, der voll Licht ist, ihren physischen Körper zu verlassen. Reisen sie tiefer und tiefer in das Weltall, bis da nichts ist außer der warmen Gegenwart des ewigen Schöpfers. Und ein Freund von mir, der einen Artikel darüber geschrieben hat, der kennt wiederum Leute, die aus dem Hinduismus kommen und die sagen, was hier propagiert wird, das ist im Grunde genommen Schamanismus und Hinduismus in christlich verkleideter Form. Und Foster hat dann in dieser Zeitschrift ein sogenanntes Atemgebet empfohlen, wo man durch bestimmte Atemübungen und durch bestimmte Formulierungen, die wieder und wieder wiederholt werden, meinen, nun in eine besondere Nähe zu Gott hineinzukommen. Das ist interessant, wie sich dieser mit jenem Mystizismus verbindet. Das ist eine dramatische Unterwanderung des biblischen Wortes. Wer das nochmal etwas weiter nachlesen will, dem empfehle ich unsere Bekennende Kirche, die liegt ja an vielen Stellen aus. In der Nummer 28 finden Sie dazu weitere Informationen und Sie können am Büchertisch, solange der Vorrat noch reicht, gegen eine Spende erstehen dieses Buch, diese Schrift, die uns Rudolf Eberzeuser zur Verfügung gestellt hat. Er hat im Wesentlichen eine Übersetzung von Kernstellen des Buches von McManus hier zusammengefasst. Wohin führt die Emerging Church-Bewegung eine Beurteilung des Buches von McManus, die unaufhaltsame Kraft? Es geht einfach darum, dass wir wissen, was geschieht, was läuft, um uns auch in entsprechender Weise darauf einstellen zu können und nicht bei diesen Dingen einfach mitzulaufen, ohne dass wir wissen, wo es hingeht. So, das als kleine Information zur aktuellen Lage. Aber wir sehen an Jesus, dass er es nicht einfach hingenommen hat, was mit dem Gottesdienst geschehen ist, wie sich der Tempel dargestellt und entwickelt hat, sondern er hat deutlich Stellung bezogen, weil er das aus Liebe zu Gott gemacht hat und zur Ehre Gottes und aus Liebe zu den Menschen, die dadurch verführt worden sind. Das hat Jesus nicht unbeeindruckt und nicht unberührt gelassen. Und später dann hat er nochmal eine ähnliche Situation erlebt. Davon berichten dann die Synoptiker. Ich habe Ihnen die Stellen angeführt, Matthäus 21, Markus 11 und Lukas 19. Da hat er nochmal eine weitere Tempelreinigung vorgenommen. Das muss Johannes nicht mehr berichten, getreu seinem Prinzip, dass er meistens die ergänzenden Dinge sagt, die die anderen noch nicht gesagt haben. Was an dieser Tempelreinigung hier am Anfang erstaunlich ist, ist, dass nicht gleich ein Aufruhr ausbricht, dass keine römische Tempelpolizei irgendwie, keine römische Truppenpolizei da ist, die irgendwie Jesus daran hindert. Natürlich haben wir nicht Jesu Autorität. Es ist uns auch nicht geboten, mit Geißeln vorzugehen. Das versuchen ja auch manche, die dann auf sehr fragwürdige Weise Versammlungen durch Dazwischenschreien stören und ähnliches. Dafür kann man sich nicht auf Jesus Christus berufen. Dazu hat er uns nicht das Recht gegeben, sondern er hat gesagt, dass wir in Liebe die Wahrheit sagen sollen. Wir sollen deutlich sein, aber es ist nicht an uns. Wir sind nicht der Herr Jesus Christus, in dieser drastischen Weise einzugreifen. Aber wir sollen trotzdem deutlich und klar sein. in unseren Begründungen und wir sollen nicht schweigen. Wir können nicht einfach zusehen. Es ist interessant, was für bittere, böse Mails oder Briefe wir teilweise auf diese bekennende Kirche schon wieder bekommen haben, wo Leute uns Unbrüderlichkeit vorwerfen und so. Und da hat man den Eindruck, das stört die gar nicht. Vielleicht verstehen sie es auch nicht, aber die Dinge sind eigentlich so offensichtlich, sie liegen auf der Hand. Und dann prügelt man den Boten, anstatt sich mit dem Problem zu befassen, was aus der Botschaft hervorgeht. Wir sollten hier ein sensibles Gewissen uns bewahren. Aber wir sollten auch immer in liebevoller Weise, in der Form dann versuchen, das den Menschen deutlich zu machen. Der Herr Jesus tritt hier mit einer anderen Souveränität und Autorität auf. Er ist der Sohn Gottes. Es ist dein Tempel. Er ist Gott. Und er hat auch das Recht, in dieser Weise drastisch und laut und deutlich zu zeigen, was hier schiefläuft. Die Augenzeugen haben natürlich sofort gesehen, welch ungeheuren Selbstanspruch Jesus mit diesem Auftreten im Tempel verbindet. Wer hat das Recht, so aufzutreten? Und prompt fragen sie auch, das ist zwingend, das ist logisch, nach seiner Autorität in Vers 18. Da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Das ist theologisch ganz richtig gefragt. Weise dich aus. Woher hast du die Autorität? Wer bist du, dass du dies zu tun dir anmaßt? Und Jesus antwortet dann mit einem Bild, mit einer Metapher, die ihm später in seinem Prozess wieder vorgehalten werden wird. Das wandert also irgendwo in die Prozessakten, was er hier sagt. Es wird dann später leicht verfälscht zitiert. Aber hören Sie, was Jesus antwortet auf diese Frage nach seiner Autorität. 2b, Jesu Prophetie über den Tempel, Vers 18. Da fingen die Juden an und sprachen, was zeigst du uns für ein Zeichen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, der herodianische Tempel, der dort stand. Und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Und dann kommt der Kommentar von Johannes, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Also Jesus kündigt ein Zeichen, er sagt, ihr wollt ein Zeichen, ihr werdet eines kriegen. Er sagt aber nicht an dieser Stelle, was dann der Vorwurf sein wird in der Schlussverhandlung, Matthäus 26 und 27. Er sagt nicht, ich werde den Tempel abbrechen. So zitieren sie ihn ja. Sondern er sagt, Brecht diesen Tempel ab. Ihr werdet es ja sowieso tun. Aber ich werde ihn wieder aufrichten. Daran sehen Sie auch die aktive Rolle, die Jesus in der Auferstehung spielt. Er wird nicht nur passiv wieder auferweckt, sondern er ist auch in irgendeiner Weise der selber aufersteht in seiner Macht. Und interessant auch noch, Jesus tritt hier selbst in einer Hinsicht an die Stelle des Tempels. Jesus ist jetzt der Tempel, der Ort der deutlichsten Gottesgegenwart. Jesus ist der Ort der klarsten Gottesbegegnung. Suchst du Gott? Komm zu Jesus, heißt das. Und in Johannes 14 wird ihn dann einer seiner Leute fragen, Herr, zeige uns den Vater. Und Jesus wird ihm sagen, so lange bin ich schon bei euch. Du siehst mich doch, Jesus. Jesus ist der Ort der direktesten Gottesbegegnung. Und er macht jetzt klar in dieser Szene, dass der entscheidende Macht- und Autoritätsbeweis in seiner Auferstehung liegen wird. Und die Gegner sind absolut irritiert, verstehen dieses Bild nicht oder wollen es nicht verstehen und sagen, hier 46 Jahre hat das gedauert. Und dann kommt eben dieser wunderbar erklärende Kommentar des Johannes. Und den schauen wir uns noch kurz an und dann haben wir die Pause schon erreicht. 21, 22, da sagt er nochmal, dass Jesus eben vom Tempel seines Leibes redete. Und nach der Auferstehung Jesu dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Wieder haben wir den Zusammenhang von Zeichen und Glauben. Aber was kommt dazu? Im Licht der Auferstehung, sagt Johannes hier rückblickend, als Jesus auferstanden war, da haben wir uns an diese Prophetie erinnert. Da haben wir uns an diesen Tag im Tempel, als Jesus ihn das erste Mal gereinigt hatte, erinnert. Und als wir den Zusammenhang sahen, er ist wirklich auferstanden und er hat das schon angekündigt. Was sagt er da? Da glaubten sie dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Und sie erfassen, wie sich in diesem Geschehen alttestamentliche Verheißung erfüllt. Und sie glaubten der Schrift. Also im Licht der Auferstehung erinnern sie sich dran und sie glauben dem Wort Jesu und sie glauben der Schrift des Alten Testaments. Und so kann echter Glaube entstehen. Er entsteht nicht ohne das Wort, er entsteht nicht ohne das Wort Gottes, ohne die Heilige Schrift. Sondern es ist ein Wachsen der Jünger, die Zusammenhänge verstehen, die Autorität Jesu in seinem Handeln erkennen und die dann dem Wort Jesu und dem Alten Testament glauben können. So wächst gesunder, starker Glaube heran. Und dann sehen Sie in den nächsten Versen gleich das Gegenteil, nämlich schwachen Glauben, Scheinglauben, oberflächlichen Glauben, Glauben, der den Abend des Tages, an dem er entstanden ist, nicht überlebt. Aber darüber reden wir nach der Pause, dann geht es weiter mit drittens, das Problem des Scheinglaubens. Jetzt haben Sie 10 Minuten Pause bis 5:05 und dann machen wir hier weiter. Bevor wir weitermachen, möchte ich kurz auf 4 Bücher hinweisen, die zu unserem Thema, dem was wir angesprochen haben, passen. Der Zusammenhang von Glaube und Zeichen. Ein Buch von Richard Mayhew, das ist einer der engen Mitarbeiter von John MacArthur, hat ein Buch geschrieben, Dein Glaube hat dich geheilt. Sehr ausführliche Untersuchung der wichtigen Bibeltexte dazu, kostet 3,90 €. Ebenfalls 3,90 € von Irving Jensen, Das Leben Jesu, ein chronologischer Gang durch die 4 Evangelien. Also wenn man versuchen will, die Zusammenhänge besser zu verstehen, ist das durchaus eine Hilfe. Ist also vom Preis her sehr, sehr gut. Dann von John MacArthur, Die Welt überwinden, wie Jesus seine Jünger in Johannes 13-16 stärkte. Also das ist jetzt schon die Vorbereitung für die übernächsten Bibeltage vielleicht. Man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Die Welt überwinden, Johannes 13-16 für 4,90 € von John MacArthur. Und dann ein Buch über problematische Entwicklungen in der Gemeindewachstumsdiskussion. Eine Zusammenstellung von Artikeln von Rudolf Eberzhäuser, dessen Buch zur Emerging Church oder dessen Heft zur Emerging Church wir uns angeschaut haben, für 4,20 €. So, das sind 4 Beispiele, die ich Ihnen ans Herz legen und empfehlen möchte. Drittens, das Problem des Scheinglaubens. Also nach der Hochzeit zu Kana, dem ersten Zeichen, der Reinigung des Tempels, nun drittens das Problem des Scheinglaubens. Sie erinnern sich, was Jesus über den Tempel, über die Auferstehung seiner selbst gesagt hat und wie die Jünger dann glaubten im Licht der Auferstehung der Schrift und dem Wort, das Jesus sagte. Dann fährt Johannes fort, als er, also Jesus, aber am Passafest in Jerusalem war, dann steht das gleiche Wort dort, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand ihm Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Das ist eine sehr erstaunliche Formulierung. Da steht, die glaubten alle und Jesus müsste sich ja eigentlich darüber freuen, aber freut sich eben nicht darüber, weil er die Leute durchschaut und sieht, dass dieser Glaube kein echter, kein wirklich auf der biblischen Wahrheit gegründeter Glaube ist. Wir müssen uns deutlich machen, hier steht Mehrzahl, also die Zeichen. Ja, hoffentlich hat unser Gerät den Sturz aufgehalten. Ja, gut, das Aufnahmegerät lebt noch. Bei uns geht es auch schwungvoll zu. Jesus hat viele Zeichen getan. Wir haben ja hier in den biblischen Texten nur einen kleinen Ausschnitt. Das können Sie schon im Schlussteil des Johannesevangeliums sehen. Im 21. Kapitel, da steht diese bemerkenswerte Formulierung, Vers 25, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Jesus hat unendlich viele Zeichen und Wunder getan. Er hat unendlich viele Menschen geheilt. In kurzer Zeit, in großen Mengen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Aber auch diese Wunder wollen nicht zwingen, wollen nicht mitreißen, wollen nicht überfahren, wollen nicht manipulieren. Und hier in Vers 23 hat der Begriff Glauben eine ganz andere Bedeutung als in Vers 22. In 22 heißt es, sie glaubten der Schrift und dem Wort im Licht der Auferstehung. Und hier in Vers 23 heißt es, sie glaubten an seinen Namen, weil sie diese Zeichen sahen, wahrscheinlich auch in dieser Fülle, in dieser massiven Vorkommensweise. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er wusste, was im Menschen war. Das ist eine sehr grundsätzliche anthropologische Aussage. Das erinnert an diesen Satz, das Menschenherz ist böse von Jugend an. Jesus weiß um die Verführbarkeit, um die Kurzatmigkeit unserer Begeisterung. Da waren die Leute kurzfristig beeindruckt. Erinnern Sie sich etwa an die Speisung der 5000, Johannes 6, Vers 15. Die Leute sind begeistert, aber kapieren überhaupt nicht, was Jesus wollte. Und wollen ihn dann irgendwie zu einem politischen König machen und er entzieht sich ihnen. Das Problem des Scheinglaubens begegnet uns häufig im Neuen Testament. Ich sage Ihnen nur mal drei Stellen, an denen das auftritt. Die sind hier auch verzeichnet. Matthäus 13, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Also Markus 4, Lukas 8 finden Sie das auch. Drei Ackerfelder, Scheinglauben, da wächst was auf und es hält nicht, es vergeht. Da hat sich einer mal kurzfristig scheinbar bekehrt und ein paar Monate später ist scheinbar nichts mehr geblieben. Dann der andere Text, Matthäus 7, 24 bis 27, Haus auf dem Sand, Haus auf dem Fels. Auf den ersten Blick sehen die völlig gleich aus und erst während des Sturmes, erst als das Gericht dann kommt, wird deutlich, das eine war echter Glaube und das andere war Scheinglaube. Oder Matthäus 25, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, die 5 Törichten und die 5 Klugen. Äußerlich betrachtet sind die alle auf dem gleichen Weg. Aber als dann der Test kommt, wird deutlich, die einen sind wirklich mit Jesus auf dem Wege und die anderen nicht. Das Problem des Scheinglaubens geht durch das ganze Neue Testament hindurch. Und da drängt sich wieder die Frage auf, wie entsteht denn bitte jetzt wahrer Glaube, handfester Glaube? Der entsteht offensichtlich nicht durch spektakuläre Ereignisse, durch Überwältigung. Und zu dem Ergebnis kommt auch das Johannesevangelium. Denn nachdem, Sie haben das ja auf Ihrer Liste, bis Kapitel 11 kommen diese 7 Zeichen. Und nachdem diese Zeichen geschildert worden sind, heißt es dann in Johannes 12, Vers 37, gewissermaßen als eine Zwischenbilanz, Johannes 12, Vers 37, obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen tat, glaubten sie doch nicht an ihn. Unterm Strich kommt bei den meisten kein wirklicher Glaube dabei heraus. Und wir müssen uns hüten vor allen Methoden, die auf kurzfristige Ergebnisse aus sind, weil die dazu neigen, Scheinglauben zu provozieren. Also wenn wir über die Wahrheit hinaus versuchen, mit irgendwelchen anderen psychologischen Tricks nachzuhelfen, Leute gewissermaßen zu einer wie auch immer gearteten Entscheidung zu drängen, dann haben wir nicht nur relativ geringe Aussichten, sie zu einem echten Glauben zu führen, sondern wir stehen in der Gefahr, ihnen massiv geistig zu schaden. Weil es für jemanden besser ist, er kommt gar nicht zum Glauben, als er kommt zu einem Scheinglauben. Denn wenn er diesen Scheinglauben merkt, wird er in der Regel sagen, die anderen befinden sich genauso im Scheinglauben, die haben es noch nicht gemerkt. Und es ist für jemanden, der mal einen solchen falschen Schritt getan hat, viel schwerer, das sagt die seelsorgerliche Erfahrung, dann wirklich sich vor Christus zu beugen, als wenn er nie diesen falschen Schritt gegangen wäre. Gott kann jeden Menschen erreichen in seiner Allmacht, aber wir haben wirklich die Verantwortung, auch in der Art und Weise, wie wir evangelisieren und missionieren, darauf zu achten, dass wir nicht Dingen Vorschub leisten, die Tendenz haben, Scheinglauben zu produzieren. Das ist unsere Verantwortung und das lernen wir hier auch aus dem Evangelium. Aber wie entsteht dann, nochmal gefragt, wie entsteht echter Glaube? Wir wollen mal diesen ersten Pflock einschlagen. Hier in Vers 22 steht, sie glaubten der Schrift und dem Wort. Das ist echter Glaube. Und in Vers 23 war nur von den Zeichen die Rede. Das war Scheinglaube. Also zum lebendigen Glauben gehört immer dazu, dass er sich auf das Wort Gottes stützt. Das ist ein Kennzeichen. Aber damit sind natürlich noch nicht alle Fragen beantwortet. Wir wollen das jetzt genauer wissen. Wie entsteht lebendiger, rettender, echter Glaube, der standhält? Auch den Stürmen, die sich gegen ihn erheben. Und darum können wir nur so dankbar sein, dass Johannes uns gleich im nächsten Kapitel gewissermaßen an die Hand nimmt, um uns noch deutlicher zu zeigen, wie echter Glaube entsteht, auch heute. Ist mir zum ersten Mal diesmal aufgegangen, dieser innere Zusammenhang zwischen dem Scheinglauben am Ende von Johannes 2 und der Bedeutung, die das Gespräch mit Nikodemus hat, für uns, die wir das heute lesen. Johannes 3. Jetzt wagen wir einen Blick hinter die Kulissen. Das ist eines der bekanntesten Gespräche, die in der Bibel überhaupt geschildert werden. Das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, ein sehr beliebter Text für Evangelisationen. Und wahrscheinlich steht in diesem Text auch der bekannteste Vers der Bibel. Wenn wir eine Umfrage machen würden, würde die Mehrheit sagen, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, auch dieser Vers kommt in unserem Text vor. Und wir wollen sehen, in welchem Zusammenhang. Lesen wir zunächst die ersten 5 Verse. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus. Klammer auf, Sie sehen, hier führt Johannes das Gespräch nicht mit einer Zeitangabe ein. Wir wissen also nicht, wann dieses Gespräch stattgefunden hat. Es ist denkbar, möglicherweise in zeitlicher Nähe zu dem, was vorher geschehen ist. Es ist aber auch denkbar, dass Johannes es an dieser Stelle einfügt, weil das Problem des Scheinglaubens aufgetreten ist und jetzt ein Hinweis gegeben wird, wie echter Glaube entsteht. Also wir haben hier keine unmittelbare Zeitangabe, brauchen wir an dieser Stelle aber auch nicht. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen. Ein Mensch von den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden, der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann, jetzt kommt es wieder, die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seine Mutterleib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das lesen wir ruhig noch bis Vers 9. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst, da steht ein ganz starkes müsst im griechischen Text, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Nikodemus, er war nach unseren Begriffen Oberkirchenrat, Theologieprofessor und Amtsrichter in einer Person. Interessante Mischung. Oberkirchenrat, weil er zu den Pharisäern gehörte, dieser kirchenleitenden Elitetruppe, die über dem religiösen Leben wachte. Er war Theologieprofessor, Jesus spricht ihn hier als Rabbi an, als Lehrer Israels. Insofern war er mitverantwortlich für die Ausbildung des theologischen Nachwuchses. Möglicherweise hat er auch Unterricht im Fach Altes Testament erteilt. Und schließlich war er noch Amtsrichter, denn er amtierte auch als Mitglied des 71-köpfigen Synhedriums, das damals die oberste Rechtsbehörde der Juden repräsentiert. Also eine großartige Karriere kann man sich gar nicht besser vorstellen. Und ausgerechnet dieser Nikodemus will mit Jesus sprechen. Es ist unmöglich für uns, alle Facetten dieses Gesprächs jetzt auszuloten. Aber wir wollen fragen, wie entsteht echter Glaube? Was sagt Jesus hier zu dieser Frage? Für Nikodemus war das eigentlich von seiner Seite aus kein Thema. Er fühlte sich religiös absolut auf der Höhe des Geschehens. Er war ein Lehrer des Glaubens. Er hat es nicht nötig, dass ihn jemand darüber aufklären müsste, was nun echter Glaube sei. Aber ich muss sagen, das bewundere ich an diesem Nikodemus. Er hatte sich etwas bewahrt, trotz aller Karriere, trotz aller Erfahrung, trotz aller auch intellektuellen Sicherheit, die er sicherlich ausstrahlte, trotz der langen, langen Jahre am Schreibtisch und im Hörsaal. Er hatte trotz all dessen sich ein waches Gewissen bewahrt. Er hatte sich nicht dagegen immunisiert, dazuzulernen. Er hatte nicht von vornherein alles, was ihm fremd war, abgelehnt und gesagt, kommt, was wollt ihr schon? Nikodemus leistet sich den Luxus geistiger Beweglichkeit. Er leistet sich den Luxus innerer Unruhe. Er leistet sich wahrscheinlich auch den Luxus schlafloser Nächte. Und als dieses Gewissen sich rührt, weil Nikodemus einfach nicht vorbei hören kann an dem, was Jesus sagt und nicht vorbei sehen kann an dem, was Jesus tut, da hält es ihn nicht mehr. Da muss er muss die Sache klären. Warum bei Nacht? Da gibt's immer diese beiden Erklärungen, die kennen Sie wahrscheinlich. Einerseits war es üblich, Lehrgespräche zu führen in der Kühle der Nacht. Da hat man auch einen kühlen Kopf, hat Zeit und Ruhe, die Dinge gründlich zu erwägen. Möglicherweise spielte aber eben auch das andere mit, was man zunächst mal als Verdacht schöpft, nämlich die Angst davor, von allzu vielen Kollegen und Bekannten als Jesus-Verehrer öffentlich entdeckt zu werden. Vielleicht kam beides zusammen, wir wissen es nicht. Jedenfalls steuert Nikodemus auf dieses Gespräch zu. Er muss Jesus finden. Und dann steigt er ein mit einer sehr freundlichen, sehr höflichen, auch in gewisser Weise bewundernden Begrüßung. Er sagt nämlich, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Gesteht er zu. Und das war nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung seiner Zunft zu dieser Zeit. Wir wissen das, sagt er, und er beruft sich auf die objektiven Indizien. Er sagt, niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Das gibt er zu. Das hat er verstanden. Und er kannte mit Sicherheit diese ganzen messianischen Texte, wo gesagt wird, wenn der Messias kommt, dann wird er diese Wunder tun. Nehmen Sie nur mal Jesaja 35. Jesaja 35 ab Vers 5. Jesaja 35 wird morgen auch die Lesung in unserem Gottesdienst sein. Der Predigttext ist natürlich Johannes 5, aber die Lesung wird Jesaja 35 sein. Und da sagt er, der Prophet über das Kommen des Messias, ab Vers 4, saget den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache, Gott, der vergilt, er kommt, er wird euch helfen. Und dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Dann, es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in dürrem Lande. Was für eine Perspektive. Das kannte natürlich Nikodemus aus dem FF und er sah, wie vieles von dem jetzt im Dienst Jesu schon ansatzweise geschah. Und das muss Jesus gut getan haben. Nach all den Kontroversen durch die Auseinandersetzung im Tempel, nach all der versteckten Infragestellung und Anfeindung, die sich hier oder da gemeldet hat, ein renommierter, ein etablierter Führer des Volkes kommt zu ihm und beginnt das Gespräch mit diesem Lob. Und es ist nicht so dargestellt, als ob das nur eine Formalie wäre. So der Versuch, ein bisschen einen freundlichen Gesprächseinstieg hinzukriegen. Es wirkt aufrichtig. Und wie reagiert Jesus? Wieder überraschend. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ich kann mir vorstellen, dass Nikodemus erstmal zusammengezuckt hat und gesagt hat, warum wechselt der gleich das Thema? Jesus geht überhaupt nicht auf diese Eloge, auf diese freundliche Begrüßung ein, sondern Jesus geht sofort, unsere Jugendlichen würden sagen, so ein bisschen grob, er grätscht so richtig dazwischen und gibt dem Gespräch sofort eine ganz andere Wendung. Jesus macht das aus Liebe, weil Jesus den Nikodemus an den Punkt kriegen will, wo Nikodemus kapiert, was sich in seinem Leben ändern muss. Und so sagt Jesus dem Nikodemus mit anderen Worten, Nikodemus, alle Freundlichkeiten schön und gut, aber wir werden nicht auf der Ebene eines unverbindlichen Lehrgespräches bleiben können, denn wer gerettet werden will, wer ins Reich Gottes kommen will, der muss von Neuem geboren werden. Es muss eine Totalveränderung geben. Es reicht keine Tradition, es reicht kein guter Wille, es reicht keine leidliche Religiosität, es geht nicht ohne die neue Geburt. Und das ist unser Punkt 3a, die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Jesus gebraucht, wie gesagt, dieses starke griechische Verb in Vers 7, dei, das heißt, es muss unbedingt sein, anders ist keine Rettung und kein Heil nötig. Und Jesus sagt das zweimal. Er sagt, muss von Neuem geboren werden. Er sagt, er muss von oben geboren werden, das ist ein und dasselbe Wort, also von Gott her muss dieses geschehen, Gott muss eingreifen, Gott muss neues Leben schenken, keiner kann sich selbst gebären, das ist damit gemeint. Das ist die Behauptung. Und dann kommt die Begründung in Vers 6, warum muss das so sein? Jesus sagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Also ein sündiger, sterblicher Mensch kann immer nur einen sündigen, sterblichen Menschen gebären. Ein vergänglicher Mensch nur einen vergänglichen Menschen. Ein erdverhafteter Mensch nur einen erdverhafteten Menschen. Ein Elefant gebiert keine Ameise, ein Storch kein Nilpferd, ein natürlicher Mensch kein Himmelsbürger. Das ist die Aussage hier. Und darum hilft auch im Falle des Nikodemus keine religiöse Kosmetik, keine leichte geistlich-spirituelle Verbesserung, sondern es muss radikal eine neue Geburt sein, ein neues Leben von Gott her. Nur Gott kann einen Menschen wirklich neu machen. Nur Gott kann einen Menschen so verändern, dass er Bürger des Himmels wird. Ohne dieses Eingreifen Gottes geht es nicht. Und was ist diese Wiedergeburt? Jesus erklärt das näher in Vers 5. Er sagt, aus Wasser und Geist. Wasser, das steht für die Reinigung des alten Lebens, für die Vergebung, für die Aufhebung der eigenen Sünde. Und Geist, das steht für den Heiligen Geist, den Geist Gottes, den Gott allein schenken kann. Wir hatten ja schon in 1,33 heute Vormittag gesehen, Jesus ist der mit dem Heiligen Geist tauft. Nur Jesus kann den Heiligen Geist schenken, dass ein Mensch die Bibel versteht, dass ein Mensch begreift, dass er Jesus braucht, was Ihre Frage heute in der Aussprache gewesen ist. Das kann nur Gott, das kann nur Jesus Christus schenken. Du musst geboren werden aus Wasser und Geist, du brauchst Vergebung und den Heiligen Geist. Und es gibt eine interessante Vorgabe im Alten Testament dazu in Hesekiel 36, Vers 25. Das musste der Nikodemus auch kennen. Hesekiel 36, ab Vers 25. Da heißt es in Vers 25, und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit, von all euren Götzen will ich euch reinigen. Das Wasser. Und dann der Geist. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Also ein echtes, für Gott empfindsames, Gott glaubendes Herz. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute auch machen, die dann als Folge in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Aus Wasser und Geist, geboren aus Wasser und Geist. Reinigung, Vergebung, neues Leben gewirkt und geschenkt allein durch Gott. Gott muss es schenken. Und das sagt Jesus dem Nikodemus in dieser Situation und dann fügt er noch hinzu, als Nikodemus zurückfragt, ja, wie kann das denn gehen? Dann sagt Jesus, es geht durch Wasser und Geist, durch Vergebung der Schuld und dadurch, dass Gott seinen Geist gibt. Und dann fügt er hinzu, nachdem er gesagt hatte, nur was vom Geist geboren wird, ist Geist, eine ganz rätselhafte Wendung. Er sagt, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wir müssen sehr genau hingucken. Damit sagt Jesus nicht, dass wenn einer zum Glauben kommt, er eigentlich nicht weiß, wie ihm geschieht. Das wäre ja Manipulation. Sondern Jesus sagt hier, das ist mit menschlichen Kategorien nicht letztlich zu erklären. So wie man den Wind, man merkt seine Auswirkungen, man hört sein Sausen wohl, man kann Wirkungen erkennen, die der Wind erzielt. Ich weiß noch, als unser Lukas so ganz kleiner Bursche war, da sah er, wie sich was bewegte draußen, da sagt er Wind. Also du siehst, was er ausrichtet und anrichtet, der Wind. Aber du siehst ihn nicht eigentlich selbst. Und du kannst, wenn du nicht mit bestimmten Messinstrumenten arbeitest, auch nicht erkennen, wo er hergeht, wo er hinkommt. Du kannst ein bisschen den Finger mit Spucke versehen, schauen, wo kommt er her. Aber es bleibt ein letztlich unverfügbares, geheimnisvolles Geschehen. Und Jesus sagt, so ist das. So ist das, wenn ein Mensch Christ wird. Warum wird der eine Christ und der andere nicht? Warum antwortet der eine mit Glauben und Buße auf die Predigt und an dem anderen perlt das alles ab, als ob er überhaupt nicht zugehört hätte? Es ist nicht verfügbar. Es muss von Gott gewirkt sein. Es muss von Gott geschenkt sein. Das ist die Voraussetzung, die Jesus hier klar macht. Es muss diese neue Geburt da sein, aber du kannst sie nicht machen. Sie ist und bleibt unverfügbar. Das ist genau das, was wir in Kapitel 1, Vers 13 heute Morgen schon gesehen hatten. Nicht aus dem Willen des Mannes, nicht aus menschlichem Geblüt, nicht auf menschlichen Wegen zwingend weiterzugeben, sondern es muss gewirkt und geschenkt sein von Gott. Und als er das hört, stellt Nikodemus eben diese Frage. Er sagt, wie kann das geschehen? Wie ist es möglich? Und wir wissen natürlich nicht, in welchem Tonfall er diese Frage stellt. Ob er das aggressiv fragt oder ironisch oder resignativ oder hoffnungsvoll. Wir wissen es nicht. Aber Jesus gibt ihm eine wunderbare Antwort. Er sagt nämlich, nachdem diese Frage kommt, wie ist denn das möglich? zeigt Jesus ihm etwas ganz Entscheidendes auf. Und das ist eigentlich der Kern dieses Gesprächs. Das ist unser Punkt 4c, das Erfahren der Wiedergeburt im Glauben. Die Ermöglichung der Wiedergeburt. Entschuldigung, A war die Notwendigkeit der Wiedergeburt, die Verse 1 bis 9. Und jetzt kommt B, die Ermöglichung der Wiedergeburt. Wie ist das überhaupt möglich, dass so etwas geschieht? Und darauf gibt jetzt Jesus eine hochinteressante Antwort. Im Übrigen, wenn evangelistisch über diesen Text gepredigt wird, dann hört man oft viel über die ersten 9 Verse und dann wird bei Vers 16 wieder eingesetzt und zum Glauben aufgerufen. Aber diese Verse dazwischen sind auch etwas kompliziert, enthalten aber eigentlich den Kern, von dem aus dann zum Glauben erst aufgerufen werden kann. Also, Nikodemus stellt die Frage, wie ist das möglich? Und Jesus antwortet ihm erstmal in Vers 10, indem er sagt, du bist ein Lehrer in Israel und weißt das nicht? Also damit sagt Jesus, eigentlich hättest du die Grundlagen aus dem Alten Testament schon kennen müssen. Siehe Hesekiel 35, wie wir es eben dargestellt haben. Das müsste dir eigentlich etwas klarer sein. Und es gibt gleich noch einen weiteren alttestamentlichen Bezug, den Nikodemus auch kennen müsste. Und dann fängt Jesus, wie er das häufiger macht, eine Argumentation an, die sich auf einem zunächst gar nicht erkennbaren Weg ganz sicher bis zum zentralen Punkt vorarbeitet. Jesus sagt zunächst, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Da ist einmal Jesus und seine Jünger und auf der anderen Seite steht Nikodemus für die jüdischen Führer und die Mehrheit der Juden, die ihn ablehnen. Wir und ihr. Wir sagen es, wir wissen es, ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Warum eigentlich, Nikodemus? Und dann fährt Jesus fort, Vers 12, und sagt, glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Also, wenn ihr schon bezüglich des Irdischen nicht annehmt, was ich euch sage, was die Vergebung der Sünden etwa angeht, und die Auferstehung von den Toten. Wie werdet ihr die weitergehenden Dinge bereit sein anzunehmen? Mit der Himmelfahrt, mit der Ewigkeit, dem ewigen Leben, auch der Frage der Wiedergeburt. Wenn ihr bezüglich des Irdischen es schon nicht annehmt, wie könnt ihr dann das Himmlische akzeptieren? Und dann geht Jesus noch einen Schritt weiter und sagt, dabei bin ich aber der Experte, sowohl für das Himmlische als auch für das Irdische. Vers 13, da sagt er, und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Das erinnert wieder an Kapitel 1, 51. Jesus ist an die Stelle der Leiter, an diese Verbindungsstelle zwischen Himmel und Erde getreten. Und man gemeint ist es so in dem Sinne, niemand ist gen Himmel aufgefahren, und jetzt könnte man einfügen, und kennt sich im Himmel aus, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich ich. Denn Jesus ist ja noch nicht zum Himmel wieder aufgefahren, die Himmelfahrt kommt ja erst noch. Aber Jesus ist von Ewigkeit her im Himmel gewesen. Hier ist das, niemand ist zum Himmel heraufgefahren und kennt sich dort aus, außer dem, der herabgekommen ist vom Himmel. Nämlich ich, der aus Gottes Ewigkeit in diese Welt gekommen bin. Und deswegen bin ich der Experte für den Himmel und ich der Experte für die Erde. Und ich allein kann sagen, wie jemand ins Reich Gottes kommt und gerettet wird. Und dann fährt Jesus in Vers 14 fort und sagt, und ich werde nochmal in einer ganz besonderen Weise erhöht werden. Jetzt kommt das Stichwort dran, Erhöhung. Wie nämlich? Jesus muss zunächst ans Kreuz erhöht werden und dann in der Auferstehung erhöht werden. Also Jesus nimmt gewissermaßen jetzt das Stichwort Erhöhung wieder auf in Vers 14 und sagt, ich werde nochmal in ganz besonderer Weise erhöht werden. Ich, der ich mich im Himmel und auf der Erde auskenne. Und jetzt kommt dieser wichtige Vers 14. Da sagt Jesus, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. In Vers 7 steht, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und hier in Vers 14 steht, damit das klappen kann, damit das gehen kann, muss der Menschensohn erhöht werden, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Und gerade im ersten Teil der Erhöhung Jesu, nämlich ans Kreuz, sagt Jesus, da erfüllt sich, was Mose mit der Schlange schon vorgeschattet hat. Und da war Jesus jetzt dran an dem Punkt, den Nikodemus kannte, den er verstehen musste. Da sagt Nikodemus, es muss mit mir geschehen, was Mose mit der Schlange gemacht hat. Und das steht im 4. Mose, Kapitel 21, Vers 8 bis 9. Diese dramatische Stelle, als die Israeliten von den giftigen Schlangen gebissen worden waren. Und da heißt es dann, in Vers 8, 4. Mose 21, Vers 8, da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Ihr müsst die Schlange ansehen. Die Schlange muss erhöht werden, die müsst ihr angucken. Darauf müsst ihr vertrauen, weil ich das sage. Und dann werdet ihr leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an auf das Wort Gottes hin und blieb leben. Das ist die Situation. Daran erinnert Jesus jetzt den Nikodemus und sagt, das muss mit mir geschehen. Und jetzt schauen Sie sich bitte mal diesen Zusammenhang an. Warum eine Schlange? Haben Sie sich eigentlich mal gefragt, warum da eine Schlange erhöht wurde und nicht eine Stiftshütte oder ein siebenarmiger Leuchter oder ein Opferrind oder was auch immer? Warum eine Schlange? Gegen das Schlangengift hilft nur die erhöhte Schlange. Und was heißt das für Jesus? Das war ja eine Vorschattung auf das, was Jesus tun würde. Gegen das Sündengift hilft nur der Erhöhte zur Sünde gemachte. Das ist die Wahrheit. Jesus wird die Schlange. Gegen das Schlangengift hilft nur die erhöhte Schlange. Gegen das Sündengift hilft nur der Erhöhte zur Sünde gemachte. Das sagt Jesus hier. Verstehen Sie, das ist das Dramatische an der Kreuzigung. Da sühnt Jesus nicht einfach nur, was heißt nur, was wir getan haben, sondern die Bibel sagt klipp und klar, 2. Korinther 5, ab Vers 20. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, und dann steht da nicht unsere Sünden tragen lassen, sondern es steht da für uns zur Sünde gemacht. Das ist was anderes. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, in Galater 3, Vers 13, als Christus an dem Fluchholz hing, da wurde er ein Fluch für uns. Und jetzt machen Sie sich diese unheimliche Spannung mal klar. Er, der ohne jegliche Sünde ist und war. Er wird zur Schlange gemacht, wie Mose in der Wüste die Schlange wird. Er wird zur Sünde gemacht. Er wird zum Fluch gemacht. Das geschieht mit Jesus. Das ist die Voraussetzung, dass überhaupt ein Mensch ins Reich Gottes kommen kann. Verstehen Sie, Jesus Christus zieht sich mein verfuschtes Leben an. Er wird zur Schlange und er trägt mein Leben und ihr Leben dahin, wo es hingehört. Nämlich ans Kreuz, da trägt er es hin. Nachdem er sich meine Haut angezogen hat. Und dort hängt, wo ich hängen müsste. Und die Bibel sagt, nur so kann Christus die Sünde sühnen, indem er sie auf sich nimmt. Indem er sie ganz trägt, indem er zur Sünde wird. Und nur er kann so die Sünde sühnen, weil nur er ohne Sünde war und sein Leben noch nicht verwirkt hatte. Darum die Schlange in der Wüste. Darum diese Vorschattung. Nur durch die Schlange wird das Schlangengift besiegt. Und nur durch den zur Sünde gemachten wird das Sündengift besiegt. Da sehen wir, was Christus für uns getan hat und wie schlimm es um uns stand. Und Jesus sagt dem Nikodemus, das ist die Grundlage der Wiedergeburt. Das ist die Grundlage der Wiedergeburt, dass ich so erhöht werde ans Kreuz, wie Mose die Schlange erhöht hat. Harmloser geht es nicht. Und für diese Lösung in der Hingabe des einzig geliebten Sohnes gibt es nur einen einzigen Grund. Und das sagt Jesus hier auch. Und das ist die Liebe Gottes. Der einzige Grund. Es gibt keinen anderen Grund, warum Gott das macht. Dass es nötig ist, liegt an der Heiligkeit Gottes, der keine Schuld dulden kann. Und liegt an unserer Verlorenheit, dass unser Leben schon so verwirkt ist, dass wir nicht für uns selber sühnen können. So muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So gab er ihn, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das erst macht Wiedergeburt möglich. Und jetzt steht für Nikodemus die entscheidende Frage an und die lautet, wie erfahre ich das? Wie kann ich das erfahren? Und das wird ab Vers 15 jetzt hier verhandelt. Jesus sagt nicht, Nikodemus, du musst eben lauschen und schauen, ob da irgendwann mal der Wind weht und dann wirst du es schon merken. Sagt Jesus nicht, sondern unser Punkt C lautet, das Erfahren der Wiedergeburt im Glauben. Die Verkündigung fordert jetzt Glaube. Die Verkündigung ermutigt Glaube. Die Verkündigung lädt ein und sagt, Glaube, fordert auf, Glaube. Er wurde erhöht für dich ans Kreuz. Das sagt die Verkündigung. Und wo sie das nicht sagt, ist sie keine evangelische Verkündigung. Und hier sehen wir wieder, wie Gott seine Souveränität verbindet mit unserer Verantwortlichkeit. Wir haben am Anfang ganz klar gesehen, nur Gott kann es schenken. Nur Gott kann neues Leben machen, erschaffen, geistlich erschaffen. Und die Konsequenz daraus ist, dass Nikodemus jetzt erfährt, glaube, greife zu, lass dich rufen. Sieh, was Christus am Kreuz für dich tun wird, muss man ja sagen. Und dann glaube. Glaube entsteht durch Verkündigung. Glaube entsteht durch das Wort. So entsteht Glaube. Und schauen Sie, so richtet Jesus Nikodemus auf Jesus selbst, auf das, was er tun wird. Und er sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern diese beglückende Wahrheit finden. Und indem sie den Glauben ergreifen und sich an Christus klammern und seine Vergebung für sich persönlich annehmen und seine Herrschaft für ihr Leben akzeptieren, stellen sie fest und machen die beglückende Erfahrung, dass ihnen die Wiedergeburt durch Gott schon längst geschenkt wurde. Dass Gott sie in seiner Gnade herausgeholt hat, mit seinem Licht beschenkt hat, sodass sie zu einem echten, willentlichen Glauben finden durften. Und Jesus sagt, dazu bin ich gekommen, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Das ist die Absicht Gottes. Gott hat Christus geschickt, Gott hat sich den Sohn vom Herzen gerissen. Gott hat den Sündlosen zur Sünde gemacht, weil er retten will. Wenn er nur hätte richten wollen, hätte er Christus nicht auf diese Weise schicken müssen. Als Richter hätte Christus auch ganz anders kommen können. Hätte er mit Macht und Herrlichkeit von einem Engel her umgeben, sofort beim ersten Mal erscheinen können und sagen, so, jetzt ist Gerichtstag. Aber dazu wurde Christus nicht geschickt beim ersten Mal, sondern er wurde geschickt, um zu retten. Dazu ist er gekommen. Und dann muss Nikodemus noch auf ein letztes hingewiesen werden, nämlich, dass er vor einer dramatischen Alternative steht. Und das ist unser Abschnitt D, das Verfehlen der Wiedergeburt im Unglauben. Das sagen hier die letzten Verse 18 bis 21. Da sagt Jesus, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des Eingeborenen, wir wissen jetzt, was das heißt aus dem ersten Bild, des einzig Geliebten, des einzigartigen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, Kapitel 1 wieder, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Warum? Denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Das ist jetzt die Antwort darauf, warum diese unmögliche Situation eintritt, von der Kapitel 1, Vers 5 spricht, dass das Licht kommt und die Menschen es ablehnen. Das ist die Erklärung, die ich heute Morgen angekündigt hatte. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn sie wollen nicht, dass ihre Werke zum Vorschein kommen. Sie wollen nicht entlarvt werden. Sie wollen nicht ins Licht der Sündenüberführung gestellt werden. Das ist der Grund dafür. So wie jedes kleine Mädchen, das einen vereiterten Finger hatte und einerseits weinte und traurig war und als man den Finger dann behandeln wollte, hat sie ihn weggenommen. Ja, oder wie der Verletzte, der eine schwere Zerrung im Oberschenkel hat und der dann dem Masseur das andere Bein hinhält, ja. Das hilft zwar nicht, aber es tut auch nicht weh. Dafür tut dann das andere umso länger weh, auf einer etwas niedrigeren Schmerzebene vielleicht. Das ist unser Problem. Wir wollen unsere Schuld nicht hinhalten. Wir wollen sie nicht offenbar werden lassen vor Gott. Wir wollen sie nicht zugeben. Wir sträuben uns in unserem Stolz und verweigern die Buße. Und darum sagt Jesus dann, der das tut, der ist schon gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Der glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und das darin vollzieht sich das Gericht. Dass das Licht in die Welt gekommen ist, also die Menschen richten sich gewissermaßen auf einer ersten Ebene schon mal selber. Und es geschieht darin, dass sie die Finsternis mehr lieben als das Licht und mit ihren Werken nicht rauskommen wollen, mit ihrem kaputten, sündenbeladenen Leben nicht sich vor Gott beugen wollen. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Der Unglaube verurteilt sich selbst zur Verlorenheit. Im Unglauben vollzieht sich bereits das Gericht. Und das Tragische ist, dass das alles im Horizont von Vers 17 steht, nämlich in dem Horizont dessen, dass Gott seinen Sohn nicht in die Welt gesandt hat, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Und dazu hat Paul Humburg Paul Humburg etwas ganz Bewegendes geschrieben und gesagt in seinen unveröffentlichten Erläuterungen zum Heidelberger Katechismus. Da beschreibt Paul Humburg einmal, wie er so in Gedanken im Geist das jüngste Gericht gesehen hat, wie sich das so vorgestellt hat. Und da sagt Jesus zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten. Und sie traten zu ihm und gingen ein in ihr himmlisches Erbe. Und dann wandte er sich majestätisch um, hob die andere Hand und sagte zu denen zu seiner Linken, geht hin, ihr Verfluchten. Und da flohen die Verdammten von seinem Richterwort getroffen in die äußerste Finsternis. Aber drei von ihnen, so schreibt Humburg, blieben noch einen Augenblick wie gebannt vor Entsetzen stehen. Und ehe die Verzweifelten hinfuhren, hörte ich sie sagen, jeder zum anderen, hast du die Hand gesehen? Auch die linke Hand, auch die, die in die Verdammnis zeigt, ist durchbohrt. Und was für eine Wahrheit. Damit will Humburg sagen, auch die Hand, mit der Jesus die Verfluchten von sich weist, trägt das Zeichen unserer Erlösung. Das ist Vers 17. Der ist gekommen, der Sohn. Er wurde gesandt, nicht, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und doch stellt sich die Welt so sperrig und lässt sich nicht helfen und will sich nicht vergeben und nicht retten lassen. Und diese Diagnose macht im Umkehrschluss nochmal deutlich, was andererseits Glauben bedeutet. Glauben bedeutet, dass meine Schuld ans Licht kommt vor Jesus. Glauben bedeutet, dass ich ihm meine Sünde hinhalte. Und dass ich zugebe, dass ich ihn brauche und dass ich ohne ihn verloren wäre. Und so endet dann dieses Gespräch mit Nikodemus, in dem Jesus diese Alternative, diese ernste Entweder-Oder-Frage ihm deutlich vor Augen führt. Und dann steht da am Schluss dieser Satz, wie es denen geht, die zum Glauben kommen. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbart wird, dass seine Werke in Gott getan wird. Das heißt, hier werden die Folgen des Glaubens beschrieben. Wer zu Christus gehört, der tut dann auch die Wahrheit. Und der lebt dann auch im Licht. Und dann wird deutlich, dass er diese Werke nicht aus eigener Kraft tut, sondern dass er in den Werken wandelt, die Gott für ihn zuvor schon bereitet hat, wie Epheser 2, Vers 10 sagt. Das beschreibt dann wieder im Kontrast das Leben im Glauben. Der lebt im Licht, der lebt nicht ohne Sünde, aber er lebt im Licht, weil er die Wahrheit tut, die Gott ihm schenkt. Und er kommt nicht ins Licht, um zu zeigen, wie gut seine Werke sind, sondern aus Dankbarkeit dafür, dass Gott ihm diese Werke schenkt, dass diese Werke in Gott getan sind. Wir wissen nicht, wie Nikodemus reagiert. Es bleibt offen. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr nachdenklich dieses Gespräch verlassen hat. Und wir wissen aber, wie es mit ihm an anderer Stelle weiterging. Und zwar gibt es zwei wunderbare Stellen. Einmal in Johannes 7, Vers 50, wo dann ein Zwiespalt im Volk entsteht und die Leute über Jesus diskutieren. Und da sagt dann Nikodemus, von dem es heißt, Johannes 7, Vers 50, der vormals zu ihm gekommen war in der Nacht, richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Überlegen Sie sich mal, als es knallhart hoch hergeht in der öffentlichen Diskussion, stellt Nikodemus sich auf die Seite von Jesus, in seiner Position. Und er kriegt auch prompt die Quittung. Da heißt es, sie antwortet und sprach zu ihm, bist du auch ein Galiläer? Ja, und dann, als es noch gefährlicher wird, nämlich als Jesus dann als Staatsfeind letztlich und Volksfeind der Juden gekreuzigt wurde, Johannes 19, Vers 39, da kommt er wieder aus der Deckung. Also er hat seinen Kopf sehr weit rausgehalten. Und da heißt es dann in Vers 39, es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte Myrrhe gemischt mit Aloe, etwa 100 Pfund. Und er ist dabei, als der Leichnam Jesu einbalsamiert wird und um ihm ein ordentliches Begräbnis zu ermöglichen. Es ist eine erstaunliche Veränderung in diesem Nikodemus vorgegangen und er hat ja nun wirklich was zu verlieren. Und all dies weist doch darauf hin, dass er den Weg zu Jesus gefunden hat. Und sogar der Talmud, diese jüdische Sammlung, bestätigt, Nikodemus wurde ein Jesusjünger. Hier, denke ich, dürfen wir gute Hoffnung sein, dass Gott ihm dieses neue Leben geschenkt hat. So sind wir durch dieses dramatische Kapitel fast hindurchgekommen. Und ich versuche jetzt in einem relativ kurzen Schlussabschnitt noch, damit wir wirklich dann guten Gewissens heute Abend mit Bruder Wunderlich weitermachen können, noch diesen allerletzten Abschnitt ganz kurz Ihnen nahe zu bringen. Und dann bitte ich Sie, dass Sie den gründlicher für sich selbst nochmal lesen. Unser Berichterstatter wendet nämlich ein letztes Mal noch den Blick Johannes dem Täufer zu. Und das ist das letzte Mal, dass Johannes der Täufer hier bei Johannes auftritt. Und das Ganze atmet schon sehr den Abschiedsschmerz. Also man merkt, wie sich die dunklen Schatten über Johannes zusammenziehen, wie es jetzt um seine Ablösung letztlich geht. Jesus geht also mit seinen Leuten in das ländliche Umfeld von Judäa. Und hier wird dann beschrieben, danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land. Judäa blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Johannes taufte aber auch noch. Nämlich in Änon, nahe bei Salim. Das liegt hier in diesem Bereich. Also Johannes tauft mit seinen Jüngern hier. Jesus tauft mit seinen Jüngern weiter unten in diesem Gebiet. Johannes ist hier oben jetzt. Und es wird dann in Kapitel 4 nochmal deutlich gesagt, dass er eigentlich nicht Jesus selbst taufte, sondern seine Jünger. Das war auch noch nicht die christliche Taufe, das war die Johannestaufe, die Jesus hier praktiziert hat, weil die christliche Taufe ja erst nach der Kreuzigung, der Auferstehung möglich wurde. Und jetzt wird schon deutlich, diese Ablösung und auch wie Johannes seine eigenen Leute, seine eigenen Jünger darauf vorbereitet. In Vers 24 deutet sich die Inhaftierung schon an, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen, Klammer auf, es sollte aber bald geschehen. Und als Jesus dann einige Zeit später in den Norden zurückkehrt, um dort eine rege Predigttätigkeit zu entfalten, da ist Johannes schon ein Gefangener, festgehalten auf einer Festung jenseits des Toten Meeres. Und er macht jetzt deutlich, auch für seine eigenen Jünger, wie er sich Jesus unterordnet. In den Versen 25 bis 30 steht das, wo dann die Jünger nochmal so ein bisschen Konkurrenz spüren und sagen, Mensch, die kommen jetzt alle zu Jesus und was wird aus unserer Mission? Und da vergleicht Johannes der Täufer sich mit dem Freund des Bräutigams. Jesus ist der Bräutigam, der die Braut hat. Es geht um ihn. Er soll geehrt werden. Und da heißt es dann in Vers 29, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, der freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Und Johannes fügt hinzu, diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist menschlich fast unmöglich, dass Johannes in dieser Weise hier zurücktreten kann. Dass er begreift, meine Mission ist erfüllt. Ich habe dem Messias den Weg bereiten dürfen. Und er wird dann später, als er ins Gefängnis kommt, Matthäus 11 schildert das nochmal, in eine ganz starke Gewissensnot hineingestürzt werden. Das ist heute nicht unser Thema, aber er wird dann nochmal ganz schön durchgeschüttelt dort im Gefängnis. Aber er kommt durch. Und hier macht er deutlich, ja, so soll es sein, er muss wachsen. Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das sollte unser aller Haltung sein, mit der wir dem Herrn dienen. Dass wir sagen, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Ich muss lernen, es geht nicht um mich. Ich will meine Aufgabe erfüllen. Ich will den Dienst tun, jeder von uns, den der Herr uns aufträgt. Und jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder hat seine speziellen Freuden in seinem Dienst, die der Herr ihm schenkt. Aber was unsere Haltung angeht, da soll es wirklich darum gehen, dass wir nicht uns groß machen, sondern ihn. Und dass wir auch diese Gefährdung immer sehr deutlich sehen, dass wir eben selber auch wachsen wollen. Er muss wachsen und ich wachse am besten leicht mit ihm mit. Das wäre unsere Vorstellung. Und Johannes, der Täufer, sagt es eben andersherum, weil er auch sein eigenes Herz sicherlich gekannt hat. Er bereitet seinen Jünger vor und er kann wirklich sagen, ich freue mich, dass es soweit ist. Er kann sagen, er ist gekommen, auf den ich hingewiesen habe. Und er tut sein Werk. Und ich bin dankbar. So wie viele Märtyrer gesagt haben, die im Frieden auch sterben konnten. Weil sie wussten, der Herr hat unser Zeugnis gehört. Es ist noch der ein oder andere Gefängniswärter zum Glauben gekommen. Und wir wissen, der Herr wird sein Werk tun und er kommt zum Ziel. Und so ist er ganz getrost in dieser Situation. Und dann hält er so gewissermaßen eine letzte Predigt seinen Leuten. Das ist wie ein Vermächtnis, wie ein christologisches Testament. Da packt er nochmal alles rein in diese letzten Verse und lobt nochmal Jesus und rühmt sozusagen seine Hoheit. Vers 31, der von oben kommt, also aus dem Himmel, aus der ewigen Welt Gottes, der ist über allen. Wer von der Erde ist, der von der Erde und redet von der Erde. Das ist wie Johannes 3, Vers 6. Ein sterblicher Mensch kann immer nur einen sterblichen Menschen zeugen. Aber der vom Himmel kommt, der ist überall. Und bezeugt, was er gesehen und gehört hat. Ja, Jesus kennt sich im Himmel aus. Das ist wieder wie Jesus selbst in Vers 11 und 12 und 13 gesagt hat. Und dann aber auch wieder diese, eigentlich sein Zeugnis nimmt niemand an. Ist so viel Ablehnung, unvorstellbar. aber nicht alle lehnen ab. Vers 33, wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Das heißt, der besiegelt für sich persönlich. Der trifft für sich persönlich den Entschluss, dass er diesem Gott ganz vertrauen will. Dass er sich ohne Vorbehalte diesem Gott anbefehlt und unter seine Führung stellt. Der besiegelt das für sich. Und denn der, den Gott gesandt hat, nämlich Jesus, der redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Also Jesus hat den Heiligen Geist ohne jede Begrenzung. Jesus ist voll erfüllt, weil er Gott selber ist. Und deswegen ist ihm absolut zu vertrauen. Und dann wieder dieser Hinweis, den wir auch morgen nochmal sehen in Johannes 5. Der Vater hat den Sohn lieb. Und er hat ihm alles in seine Hand gegeben. Also wirklich, alles hat Gott unter Christus gestellt. Die Erlösung, das Endgericht, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, kann Jesus sagen. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Und dann dieser letzte gewichtige Satz, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Der hat es jetzt schon. Der darf jetzt schon getrost und gewiss sein, ich gehöre in den Himmel. Ich gehöre dem lebendigen Gott. Ich bin sein Kind und nichts kann mich von ihm mehr wegreißen. Und dann fährt Johannes fort, wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, und er ist ihm nicht gehorsam, weil er ihm nicht glaubt. Diese innere Verbindung ist immer deutlich. Ich kann dem Sohn nur gehorsam sein, wenn ich ihm glaube. Aber wer dem Sohn nicht glaubt und ihm deswegen nicht gehorsam ist, nicht in der Hingabe, in seiner Nachfolge lebt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und damit ist deutlich, der Zorn Gottes kommt über den Ungläubigen nicht erst in irgendeiner fernen Zukunft. Sondern wer ohne Christus lebt, hieß es in Vers 18, 19 vorher, der ist schon gerichtet. Und genauso sagt Johannes hier, der bleibt unter dem Zorn Gottes, weil wer ohne Christus lebt, ohnehin unter dem Zorn Gottes steht. Und darum sagen wir den Menschen nicht, ja, überlege gut, ob du einmal unter dem Zorn Gottes stehen willst oder unter der Gnade Gottes, sondern wir sagen ihm, Mensch, du stehst schon unter dem Zorn Gottes. Die Hütte brennt schon lange. Rette dich. Kehre um zu Jesus. Und lass dir deine Sünden vergeben und lass dich in den Himmel bringen und lass dich in die Arme des Vaters hineintragen, dass du endlich nach Hause kommst und endlich gerettet wirst. Was für ein Vermächtnis, für ein christologisches Testament gibt Johannes der Täufer uns hier am Schluss noch mit. Es ist alles darauf ausgerichtet, Jesus Christus groß zu machen. Und damit haben wir jetzt einen großen Abschnitt durchschritten. Und das möchte ich am Ende sagen. Was bei all diesen Begegnungen rausgekommen ist, deutlich geworden ist, ist Folgendes. Die müssen alle ihr Verhältnis zu Jesus klären. Die müssen alle ihr Verhältnis zu Jesus Christus definieren, wenn sie so wollen. Maria, die ersten Jünger, Nikodemus, der Täufer, heute Abend dann die Frau am Brunnen, von der Bruder Wunderlich sprechen wird. Das ist ihnen allen gemeinsam. Sie müssen alle ihr Verhältnis zu Jesus Christus klären, an dem sich ihr Schicksal auf ewig entscheidet. Und das ist die Frage, die Johannes damit auch uns, seinen Lesern, stellt. Wie stehst du zu Jesus? Wie stehst du in deinem Herzen zu Jesus Christus? Glaubst du ihm? Liebst du ihn? Ehrst du ihn? Betest du ihn an als deinen Herrn und deinen Gott? Das ist der große Anspruch, um den es immer geht. Bist du bereit, Jesus Christus als Gott zu ehren und auch als persönlichen Gott deines Lebens anzuerkennen? Ich schließe mit einem Zitat von Søren Kierkegaard, der diese Radikalität sehr klar gesehen hat. Er sagt, Jesus sagt selbst, dass er Gott sei. Das ist genug. Hier, wenn irgendwo und irgendwie, hier gilt es auch absolut, entweder oder. Entweder anbetend niederfallen oder mit dabei sein, ihn totzuschlagen. Oder ein Unmensch sein, der nicht einmal aufgebracht sein kann, wenn ein Mensch sich für Gott ausgeben will. Kierkegaard sagt, das ist so unerhört, was Jesus von sich selbst sagt. Und hier gibt es nur ein entweder oder. Wenn das stimmt, dann gibt es nur anbeten, niederfallen. Oder aber dabei sein, ihn totzuschlagen, weil das die größte Anmaßung ist, die es gibt. Oder ein Unmensch sein, der nicht einmal aufgebracht sein kann, wenn ein Mensch sich für Gott ausgeben will. Jesus Christus begegnet auch uns in diesem Wort. Er ist Gott. Und jeder von uns ist aufgerufen, sich vor ihm zu beugen. Amen.